fix it.
Magazin für Kultur und Politik.
Stoffwechsel.
Montag bis Freitag von 16 bis 17 Uhr.
Auf der 95,8 bei Radio Z.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Stunde Stoffwechsel hier bei Radio Z auf der 95,8 MHz. Und außerdem berichten wir wieder heute von der Berlinale. Diesmal geht es um den Psychothriller Die Tiere. Zurzeit läuft ja noch bis zum Sonntag die Berlinale in Berlin und wir berichten eigentlich täglich von Filmen und Vorführungen auf der Berlinale. Wir haben nämlich zwei Korrespondenten hingeschickt. Und heute hören wir was, nämlich eine Filmrezension von unserem Kollegen Daniel Aldridge zu dem Film, oder besser gesagt Psychothriller Tiere.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Z, es grüßt euch Daniel Aldridge von der Berlinale 2017. Heute am siebten Tag der Berlinale haben sich die Grenzen zwischen Raum und Zeit in extremster Weise scheinbar aufgelöst. Man ist auf einmal gleichzeitig in vielen anderen Welten und Geschichten und wird zum Mitspieler auf der Diskursebene mit den unterschiedlichsten Formen des Erzählens. So erlaubt es uns der Möglichkeitssinn des Films, die Zeitgrenzen zu durchbrechen und die Fiktion mit anderen Augen zu sehen, als es die Gesetze von Raum und Zeit in der Wirklichkeit erlauben würden. Ein Beispiel hierfür ist der Film Tiere von Greg Ziglinski, der am Montag in der Sektion Forum des jungen Films lief, und zwar im altehrwürdigen Filmspielhaus Zoopalast, das vor einigen Jahren aufwendig restauriert wurde, nur dass die blauen Sitzpolster etwas merkwürdig, sprich chemisch duften, doch dazu ein andermal mehr. Liest man die Inhaltsangabe zu Tiere, scheint der Film noch recht überschaubar. Ich zitiere: Ein Paar fährt in die Schweiz. Eine Bekannte hütet die Wohnung, eine Liebhaberin stürzt sich aus dem Fenster. Nach und nach fallen dem Misstrauen und der Eifersucht des Paares nicht nur ihr Realitätssinn zum Opfer, sondern auch eine Reihe von Tieren. Soweit der Text aus dem Programmheft, der mir sehr vereinfachend vorkommt.
Kommst nicht schlafen.
Ich möchte das Schaf noch zerteilen.
Schmeiß es doch weg, bitte.
Sei doch froh, dass es gehäutet hat und ausgenommen. Was ist das für Sauerei gemäß?
Doch, so ist es auch so.
Was hätte ich machen sollen? Hätte ich es eingraben sollen und ein Kreuz aufstellen?
Aufpassen, es soll nicht an dem Schaf was passiert.
Es tut mir leid.
Doch, gar nichts tut dir leid.
Woher willst du wissen, was mir leid tut oder nicht? Es tut mir
Geh
leid.
Geh weg.
Es tut mir
Geh
leid.
Geh dein Messer weg.
Tiere kann man durchaus als eine einzige Geschichte sehen mit einem kontinuierlichen und linearen Erzählstrang, dessen roter Faden dann der verschwindende Realitätssinn des Paares Nick und Anna wäre. Aber es gibt auch noch ganz andere Arten und Weisen, den Film zu sehen. Zum Beispiel wirkt es faszinierend, wenn die Bilder ganz logischerweise eine Welt zeichnen mit einem linearen Verlauf, denn anders geht es rein formal eben nicht. Aber die Perspektiven wechseln zwischen zwischen den beiden Hauptfiguren Nick und Anna sowie der Wohnungshüterin Mischa. Ebenso ist die Zeit diskontinuierlich. Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart lösen sich auf und auch der erzählte Raum wird surreal. Sowohl das Urlaubshaus in der Schweiz wie auch die Wohnung des Paares in Wien haben jeweils eine verschlossene Tür, hinter der sich ein Geheimnis verbirgt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man sich fragen, ob es wirklich nur ein Schaf war, das bei dem Autounfall getötet wurde, denn jede der fünf Hauptpersonen könnte ebenso auch gerade im Koma liegen und sich das alles nur einbilden. Oder sie sind alle tot und erleben im Limbus eine Verschmelzung ihres kollektiven Unterbewusstseins, aber das wäre ja schon viel zu viel Spekulation und Interpretation. Ohne das Ende zu verraten, denn das geht überhaupt nicht, möchte ich dennoch einen kleinen Tipp geben. Wer sich den Film noch anschauen möchte, und das empfehle ich dringend, denn er ist auch spannend und lustig bei und trotz aller Skurrilität. Also, wer sich den Film noch anschauen möchte, und das kann man noch morgen im Citykino Wedding oder am Samstag im Sinister 8, also, wer sich den Film noch anschaut, der sollte darauf achten, dass jemand an einer bestimmten Stelle des Films sagt, morgen ist auch noch ein Tag. Dann sollte man sich merken, wer das nun gesagt hat, denn das Ende bekommt dadurch, dass man es weiß, noch einen besonderen Zusatzsinn. Soweit mein heutiger Bericht von der Berlinale. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Aldridge.
Ja, das war Daniel Aldridge über den Film Tiere auf der Berlinale. Jetzt hören wir von Isolation Berlin Aufstehen, Losfahren.
Hallo und herzlich willkommen zum Stoffwechsel, dem Magazin für Kultur und Politik hier auf der 95,8 bei Radio Z. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch Heike Demmel und das sind die Themen in dieser Stunde. Wir haben euch ja gerade schon ausführlich einen Film vorgestellt, der bei der Berlinale zu sehen ist. Und gleich geht's um noch ein paar mehr Filme, und zwar um eine Filmreihe, die heißt nämlich Native Indigenous Cinema. Indigene Themen sind in dieser Reihe zu sehen bei der Berlinale. Und mein Kollege Chris Behler hat sich einige davon angesehen und stellt sie vor. Native Indigenous Cinema ist eine Reihe bei der Berlinale dieses Jahr und zu sehen sind dort ja viele Themen rund um indigene Bevölkerungsgruppen, um ihre Kulturen und um ihre Verdrängung und Unterdrückung. Mein Kollege Chris Behler hat sich einige Filme aus dieser Reihe Native Indigenous Cinema angesehen.
Hallo vom Tag 7 der Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Mein kurzer Rückblick zum gestrigen Dienstagabend. Mein Abschluss war dann tatsächlich noch ein Kurzfilmblock. Das ist ja immer so, dass man dann überlegt, schaffe ich das eine oder das andere und muss sich dann für was entscheiden. Und ich habe mich dann diesmal für die offiziellen Berlinale Shorts entschieden und war dann aber ein bisschen enttäuscht tatsächlich von den 6 Filmen, die ich gesehen habe. Nicht, dass sie schlecht waren, sondern es hat mir einfach zu wenig gegeben. Es hat zu wenig hergegeben. Der einzige Film, der mir da ein bisschen besser gefallen hat, der rausgestochen ist aus dieser kurzen Reihe, kam aus Portugal und trug den Titel Altas Cidades de Osadas, hohe Städte aus Totengebein. Und da spielt so ein bisschen der kapverdisch-kreolische Rap eine Rolle. Slums in der Peripherie von Lissabon, die aufgelöst wurden, und ein junger Mann, der versucht, wieder dahin zu gehen und eben aus diesen Hochhäusern rauszukommen und da offensichtlich ja mit diesen Rap-Texten, die er vor sich hin flüstert, nicht wirklich laut singt, sondern wirklich flüstert, hier sein Leben auf die Reihe zu kriegen außerhalb dieser Welt, die ihm zugewiesen wurde. Ein sehr dunkler Film, ein sehr düsterer Film, wirklich im Sinne von Licht. Die Abwesenheit von Licht ist wirklich extrem, aber im Kino hat das ganz gut funktioniert. Und man sieht ihn da, wie er quasi in diesen Müllbergen sitzt oder auch im Wald sitzt, eben wo nichts mehr ist, weil dieses Slum schon längst aufgelöst ist. Und ja, natürlich waren auch die Filmemacherinnen und Filmemacher da und auch der Rapper und haben ein bisschen mehr erzählt und was eben da so in Lissabon los war, als diese Leute zwangsumgesiedelt wurden etc. Und ist schon eine spannende Geschichte. Ist eigentlich auch was, wie ich finde, was einen richtigen Spielfilm hergibt. Aber das Ganze ist auch nicht nur ein Kurzfilm, der hier gezeigt wurde auf der Berlinale, sondern da soll tatsächlich auch mehr draus werden. Vor allem zu diesem Thema Rap soll noch einiges kommen. Dürfen wir uns darauf freuen. Das Ganze von Regisseur João Salavisa. Gezeigt wurde das ja in der Berlinale Short-Sektion. Ich war natürlich noch in vielen anderen Dingen unterwegs und habe vorab zwei spannende Produktionen gesehen, die hier auch ihre Premieren hatten, und zwar in der Native Indigenous Cinema-Reihe. Das ist also eine Reihe, wo Filmemacherinnen und Macher und Produktionen indigene Wurzeln haben müssen und sollen. Und natürlich auch ein Thema aufgreifen sollen, das mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu tun hat, wo zum Beispiel die Sprache im Vordergrund steht, die Musik oder die Menschen, ihr Kampf und anderes mehr. Und zwei wähle ich mal so aus. Der erste, den ich da ganz spannend fand, der heißt Angry Inuk. Jetzt, wenn man es so flapsig auf Deutsch übersetzen würde, käme sicher sowas wie der, ja, sozusagen wütende Eskimo raus, was in dem Fall richtig und falsch ist. Wütend auf jeden Fall, denn der Film der Regisseurin ist eine Dokumentation, dauert 85 Minuten, kommt aus Kanada und es geht um das Thema Robbenjagd. Und zwar wird die Robbenjagd aus der Sicht der in dem Fall Inuk dargestellt, des Volkes der Inuk, das ja über viele Länder eigentlich verteilt ist, aber trotzdem sich als ein Volk mit einer Sprache versteht, als eine Kultur versteht. Und es wird eben dargestellt, wie wichtig das mit der Robbenjagd ist. Und was vor allem immer wieder kommt, und darauf zielt der Film eben auch ab, was ist das Ziel dieser Robbenjagd? Warum jagen die Inuit, warum jagen die Inuk die Robben? Und warum ist das so ein elementar wichtiger Punkt, dass sie eben nicht wollen, dass zum Beispiel hier überall die Bodenschätze ausgebeutet werden, Erze geschürft werden oder Öl gefördert wird etc., sondern sie wollen lieber ihre Art der Robbenjagd aufrechterhalten und auch davon leben können, sprich also die Felle verkaufen. Und da geht es eben darum, wie Umweltgruppen hier weltweit schon seit Jahren eben gegen die Robbenjagd Stimmung machen und wo es um diese schönen Bilder geht von diesen schwarzen jungen Robbenaugen mit den weißen Babyrobben, die da abgeschlachtet werden etc., was ja zu zahlreichen Verboten geführt hat und Protesten geführt hat. Aber dieser Film zeigt mal so eine komplett andere Perspektive der Wahrnehmung und er zeigt auch, wie die Robben tatsächlich gejagt werden, geht dem auf den Grund, warum das ein wirtschaftlicher Faktor ist, warum sie die Felle verkaufen müssen, weil sie eben auch, ja, eben weder Landwirtschaft noch anderes haben. Und es gibt zwar immer diese schönen Klauseln in den europäischen Verträgen, wo es dann heißt, der komplette Import von Robbenfällen etc. wird untersagt, dass eben die Inuk hier davon nicht betroffen sein sollen, dass aber kein industrieller Fang und keine industrielle Robbenjagd erlaubt wird. Und da wird eben so dieser Widerspruch aufgezeigt, wenn sie die Felle nicht verkaufen können, haben sie auch nichts zu essen, weil sie eben sozusagen nichts kaufen können, weil sie keinen Sprit mehr für ihre Fahrzeuge kaufen können, weil sie keine Felle mehr verkaufen können etc. Also welche Probleme das verursacht. Wir sehen die Reise nach Europa, wie sie versuchen im Europäischen Parlament auch da tatsächlich die Stimmung umzukehren und zu sagen, bitte stimmt nicht dafür, wir sind davon abhängig. Es geht uns nicht darum, dass wir eben hier Robben ausrotten wollen oder ähnliches von einer Robbenpopulation, die sich nicht nur erholt hat, sondern die seit Jahrzehnten schon am Wachsen ist, sondern dass es für sie darum geht, den Teil ihrer Kultur zu bewahren und zugleich davon leben zu können, dass sie eben diese, wie es hier heißt, Sustainable Hunt betreiben und hier nachhaltig eben auch auf Jagd gehen und wirklich alles verwenden, was an diesen Robben dran ist, wie man im Film dann auch gut sehen kann. Man sieht auch so die Gegenbewegungen wie Umweltschutzverbände und vor allem auch ja bestimmte Verbände mit diesem Bild der Robben Werbung machen, weil es einfach bestimmte Fördergelder einbringt, Spenden einbringt etc. Und da werden auch dann manchmal eben Informationen verwendet, die gar nicht stimmen. Und in Angry Inuk kann man sich da mal ein anderes Bild machen und vielleicht mal die Perspektive wechseln und aufgrund dieser neuen Informationen sich da vielleicht nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Gezeigt wurde der Film, wie gesagt, in der Reihe Indigenous Cinema, Native auf der Berlinale und ist auch noch mal zu sehen am kommenden Freitag hier auf dem Festival. Ein ganz anderer Film, nämlich ein Spielfilm, ist Sami Blood. So heißt der Film in der Reihe Native Indigenous Cinema und spielt natürlich in Schweden, Dänemark, Norwegen. Ist eine Koproduktion, ist auf Schwedisch und auf Südsamisch, was die Sprachen angeht. Spielt im Schweden der 30er Jahre, fängt aber in der heutigen Zeit an. Das ist nämlich eine Frau, die Mutter von einem Mann, der dann auch seine Tochter mitnimmt, zur Beerdigung soll. Der Sohn muss sie richtig überreden, dass sie überhaupt mitkommt und sie will eigentlich gar nichts mehr von ihrer Sami-Vergangenheit wissen. Und was man dann so mitbekommt, was im Film erzählt wird, ist ihre Geschichte. Warum möchte sie nichts mehr mit den Sami zu tun haben? Und man sieht da eben dieses Programm der Regierung, damals nicht nur Schweden, Dänemark, Norwegen, wo quasi den Sami ihre eigene Kultur verwehrt wurde, wo versucht wurde, denen gewaltsam Schwedisch beizubringen, wo sie quasi vermessen wurden, als wären sie Stück Vieh, fotografiert, gewogen, vermessen etc. und müssen alles machen und natürlich sollen sie ihre eigene Sprache nicht sprechen, da wird dann auch geschlagen etc. und von der übrigen Bevölkerung auch vor Ort werden sie quasi als die Dummerchen vom Land immer so behandelt. Und da sieht man so, wie sie versucht, da rauszukommen in ihrer Kindheit, das auch schafft, indem sie in die Großstadt geht, sich da verliebt, auf eine Schule geht, ihre Familie verlässt und wie sie so den Hass auf ihre eigene Kultur eigentlich entwickelt hat. So das, was ja auch andere Filme zeigen, was in vielen Ländern passiert ist, dass man versucht hat, bei der indigenen Bevölkerung die eigene Kultur auszulöschen und ihr eine andere Kultur aufzudrängen, eine andere Sprache, andere Umgangsformen, Frisuren, Kleidung etc. Und das ist in dem Sinne auch wieder ein spannender Film und auch ein bewegender Film, Sami Blood hier in der Reihe Native Indigenous Cinema auf der Berlinale. Und auch der wird tatsächlich nochmal gezeigt, der läuft am Donnerstag nochmal hier auf der Berlinale. Richtig Spaß gemacht hat mir gestern ein Film, der im Zoopalast in der Reihe Generation 14 Plus seine Premiere hatte. Weirdos heißt der Film aus Kanada, ist von Bruce McDonald. Und in Weirdo geht es zum einen um eine Liebesgeschichte, um einen Coming-out, aber es ist auch ein Road-Movie, einmal so ein Stück durch Kanada an die Küste und erzählt die Geschichte von Kit und Alice, die quasi hier ausreisen von zu Hause, um ja zumindest nach den Plänen von Kit bei seiner Mutter zu wohnen. Dass das Ganze nicht so funktioniert, dass es etwas desillusioniert wird, das Ganze, dass es irgendwie scheinbar vorprogrammiert, auch wenn alles sehr leichtgewichtig am Anfang daherkommt, mit schöner Musik im Hintergrund, mit zeitgenössischer Musik, die damals auch aufgekommen ist, kanadische Popmusik, ihr erster Start und das Ganze in Schwarz-Weiß gedreht und als Roadmovie deswegen, weil die beiden eben am Trampen sind, dabei allerhand schöne Dinge, lustige Dinge, aber auch manchmal traurige Dinge erleben und wie dann eben diese Coming-out-Geschichte inszeniert ist, ist auch faszinierend. Eigentlich ist es die Geschichte von Kit, die erzählt wird von dem jungen Mann, der dann eigentlich mit seiner Freundin unterwegs ist und dann eben aber ihr irgendwann eingestehen muss, ja, er ist tatsächlich schwul und er gesteht das aber nicht selber ein, sondern es ist mehr oder weniger Alice, die im Film die Hauptrolle spielt, denn sie hat mehr, würde ich zumindest sagen, aus meiner Perspektive so den Weitblick, sie traut sich Dinge anzusprechen und vor allem auch Dinge auszusprechen, sie macht die richtigen Sachen und hat einfach Ideen und unterstützt auch ihren eigentlich Freund dabei, ja, einen neuen Platz zu finden und auch diese Freundschaft neu zu bewerten. Wie ist das eigentlich? Eigentlich bist du mein Freund, eigentlich wollte ich mit dir zusammen sein und jetzt, okay, du bist schwul, welche Art von Freundschaft haben wir jetzt? Sind wir jetzt beste Freunde und so weiter und so fort? Auch das spielt eine Rolle. Und das ist wirklich faszinierend. Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit in Kanada. Da gab es dann tatsächlich so einen Aufruf von der Regierung an die jungen Kanadier, und an die Bevölkerung, trampt quer durch Kanada, lernt euer Land kennen. Vorher war alles so ein bisschen USA-zentriert und gerade in dieser Zeit war dann so ein bisschen Erkennen der eigenen Identität oder auch die mehr entwickeln, die kanadische Identität und Unabhängigkeit. Und deswegen trampt durch das Land, lernt euer Land und die Leute kennen, die da wohnen. Und deswegen war das auch sehr verbreitet. Der Film spielt so 1976. Die beiden Hauptdarsteller sind so 16 Jahre alt ungefähr und erleben wirklich, ja, spannende Dinge und das Ganze faszinierend, denn es gibt noch einen Andy Warhol, der immer wieder auftaucht und Kit Tipps gibt, die sehr skurril sind und trotz der ganzen Dinge, die vielleicht so ein bisschen traurig sind, einen runterziehen könnten im Film, weil ja, doch auch Dinge passieren wie, ja, ich will von zu Hause abhauen zu meiner Mutter, das funktioniert nicht, in einer Gegend ein Coming-out haben, wie geht das in Zukunft weiter, in der es unglaublich viel Gewalt gibt gegen queere Leute, auch damals schon die ganzen Vorbehalte, die Diskriminierung etc. Und dann gibt es aber eben diese leichtgewichtigen Elemente, die das Ganze wieder auf einen positiven Level heben, wie dieser Andy Warhol, der hier mit am Start ist und so weiter. Und vor allem auch die interessanterweise sehr unterstützenden Eltern, gerade der Vater, ist da doch sehr offen für die ja unterschiedlichen Meinungen der Kinder und geht eigentlich ganz locker damit um. Überhaupt die Erwachsenenwelt wird gar nicht so negativ dargestellt, auch wenn es den einen oder anderen seltsamen Charakter im Film gibt. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch den Regisseur Bruce McDonald getroffen. Wir hören ihn hier kurz im Interview.
Yeah, it was because it's a, you know, there's heavy stuff in it and there's a lightness to it that we wanted to try to keep it a lightness to it, and we didn't, there was a danger of it becoming, you know, possibly too, you know, you could go to the dark place, you could go to the angry and the violent place, and like the war was a woman in the audience.
Ja, in dem Film ist harter Stoff drin und es ist eine Leichtigkeit drin. Wir wollten genau diese Leichtigkeit haben, denn klar gab es die Gefahr, zu stark an dunkle Orte, an gewalttätige Orte zu gehen. Das kam ja auch durch bei den Fragen aus dem Publikum, denn es gibt diese Erfahrung in diesen Communities, denn alternative Sexualität, queer, homosexuell, das ist nicht wirklich akzeptiert, nicht toleriert und es gibt wirklich schlimme Erfahrungen. Aber wir wollten einen eher leichteren Film, einen Film über junge Leute, nicht so super schwer. Und auch durch die Musik ist er eher frisch und hell. Es war auch wichtig, dass Sommer war, damit die schlimmen, dramatischeren Momente gut saßen und nicht Überhand nahmen.
The darker, more dramatic moments to sit well and they didn't take over the film.
Ja, das war's von mir erstmal für heute vom Tag 7 der internationalen Filmfestspiele. Ich gehe gleich wieder ins Kino. Für mich stehen erstmal zwei weitere Produktionen in Generation an. Kurzfilme will ich noch gucken und abend dann noch ein wenig in das Panorama. Und wir hören uns dann hoffentlich am morgigen Donnerstag wieder hier im Stoffwechsel auf der 95.8 bei Radio Z. Chris Beley von der Berlinale.
Und wir hören hier Happiness mit Weird Little Birthday Girl.